Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast Eat, Drink, Men, Women blicke ich vor und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker leicht serviert, schwer erarbeitet, vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen, zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und zuhört. Heute rede ich mit einem Gast über Kiezgastronomie und Quereinsteiger, die in die Gastronomie eingestiegen sind. Welche Ressourcen hatte ich zur Verfügung? Welche musste ich mir erarbeiten? Und war alles schwieriger, als ich mir vielleicht vorgestellt habe? Und im Best Case können wir zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps geben für unsere Zuhörer, die die Gastronomie neu eröffnen wollen und vielleicht ein paar Fallstricke dadurch vermeiden können. Als Gast habe ich heute in einer Corona-Zeit, wo man sich ja nicht immer so wirklich gerade richtig freuen kann, umso mehr habe ich es genossen, die ganze Woche mich auf Jenny zu freuen. Die macht die schwarze Heidi. Hallo, Jenny.
Hallo.
Hallo, Jenny. Jenny ist ein besonderer Gast dahingehend, da sie Schauspielerin ist, mit 3 Jahren in die Schweiz ausgewandert ist, dann schon mit 13 praktisch auf die Bühne gestanden hat, so einen Schauspielunterricht später genommen hat und viel später dann auch in die Gastronomie quer eingestiegen ist. Hier würde ich ganz gerne mit ihr darüber sprechen, warum man von der Schauspielerei in die Gastronomie übergezwitscht ist oder betreibt man sie parallel noch weiterhin? Und wo sind die Unterschiede zwischen Gastronom und Schauspielunterricht? In der Schauspielerei, da würde ich ganz gerne bei Jenny erstmal einsteigen, weil sie vielleicht noch nicht alle kennen. Ich weiß nur, dass sie auch Nathan der Weise gedreht hat im Thali-Theater, ist das richtig?
Nein, also Nathan der Weise, das ist ein Theaterstück. Das war an der Martin-Luther-Straße, das Theater Strahl. Ja, das war ein Jugendtheater.
Ja.
Ja. Und da ging es so darum, also die Kinder wurden sozusagen oder die Jugendlichen wurden verdonnert, ins Theater zu gehen und ja, da habe ich gespielt.
Genau, und dann hast du ja später dann auch Stand-up-Comedy gemacht?
Ja, also ich habe mich schon immer sehr wohl gefühlt auf der Bühne. Also schon als Kind, also mit 7 hatte ich in der Schweiz schon so eine Kindersendung, die hieß Kids. Und ich liebte das irgendwie, also einfach da zu moderieren als 7-jähriges Kind schon. Und dann ging es immer weiter und irgendwann hatte ich dann mit 16, 17 durfte ich in einem Film mitspielen und ich mochte das. Und für mich war klar, ich werde Schauspielerin. Aber meine Mutter, die war sehr streng, weil für sie ist Ausbildung sehr wichtig. Und ich habe das Gymnasium fertig gemacht, das Wirtschaftsgymnasium. Und musste auch ein Jahr Praktikum machen. Und nachdem, wo ich dann alles abgeschlossen hatte, durfte ich dann die Schauspielschule machen.
Die hast du wo gemacht?
Also das war ein bisschen schwierig, weil zu der Zeit war es halt so, also mit meiner Hautfarbe, also an alle, ich bin dunkelhäutig, war es halt nicht so einfach, an eine öffentliche Schule zu gehen. Also ich wollte halt in einer Universität Schauspiel studieren. Und ich war halt an jeder Schule, also wirklich an jeder Schule. Ich kenne jede Schule. Und ich bin immer in die Endrunde gekommen und dann haben sie mich nicht genommen. Aus verschiedenen Gründen. Eben, also sie werden nach ihrer Ausbildung keinen Job mehr finden und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, aber damals war es so. Und da gab es eine Stiftung, die hieß Fritz-Gerber-Stiftung für junge begabte Menschen. Und die haben mir dann eine Ausbildung bezahlt mit individuellen Lehrern. Und so habe ich dann diese Ausbildung gemacht, so privat. Und mein erstes Engagement hatte ich dann am Schauspielhaus Zürich und dann ging das so weiter. Und ja, es war so eine individuelle Ausbildung. Und wo ich dann am Schauspielhaus Zürich war, war es halt dann so, dass ich dort am liebsten festgeblieben wäre, weil ich war halt dort nur für ein Stück. Und dort war es auch wieder, ja, eben, man muss dem Gast immer erklären, warum jetzt eine Dunkelhäutige auf der Bühne steht. Und dann habe ich einfach, ich hatte die Schnauze voll. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht muss ich selber was machen. Ich mache Comedy. Ich schreibe jetzt diese schwarze Heidi. So kam ich eigentlich drauf.
Das ist praktisch eine Rolle, auf die ich selber zugeschnitten
genau.
praktisch.
Genau, also ich habe eigentlich behauptet, weil, also ich komme aus dem Berner Oberland, also aus den Bergen, und da hießen alle Heidi, Heidi, Heidi und so. Und ich wurde
immer
so,
also
ich, genau. Und meine Großmutter hieß auch Heidi. Also ich wurde von einem Schweizer adoptiert. Also meine Mutter ist Uganderin und die hat dann geheiratet und der hat mich sozusagen als Kind anerkannt. Und also seine Mutter hieß Heidi, seine Schwester hieß Heidi, alle hießen Heidi. Und dann hieß es immer, ja, die Schwarze von der Heidi, also wenn es um mich ging. Und ich fand das halt mega lustig. Und ich kann halt jeden Akzent, ne, in der Schweiz. Ich habe Berndeutsch, das ist so aus den Bergen. Ich kann Zürichdeutsch, ne, Zürichschnauze. Und ich habe dann einfach behauptet, ich bin weiß. In einem schwarzen Körper sozusagen. Ich bin die Heidi. Ich bin eigentlich die richtige Heidi, aber nur war es ein Unfall, dass ich schwarz bin. Und ich fand das selber so lustig, ne. Also ich konnte mich, also ich hab mir das eben selber aufgeschrieben, aber in der Schweiz kam das irgendwie nicht so an. Ne? Es ist so, über die Heidi macht man keine Witze, das ist sowieso, wenn man über Gott Witze macht in der Schweiz. Und ich kam dann nach Deutschland und habe das einer Freundin vorgespielt sozusagen und die fand das so lustig. Also sie hat so gesagt, ey, du musst Comedy machen. Und dann gab es so einen Wettbewerb im Quatsch Comedy Club, wo so Newcomer konnten so ihr Programm vorstellen. Und dann habe ich mich so in eine Tracht gezwängt und habe so auch geübt zu jodeln, weil ich meine, die richtige Heide kann ja jodeln. Und ich habe so auf YouTube wirklich tagelang so jolaladi, jolaladi, jolaladi. Also ich versuche wirklich so, wirklich on the point, weil wenn man halt lustig sein muss und lustig sein möchte, dann muss man das, was man nachmacht, einfach gut machen, weil sonst ist es eben nicht lustig. Und ja, dann habe ich da diese Show gewonnen und dann ging es bei mir los. Also da kamen so Manager auf mich zu und meinten, ja, du musst jetzt auf die Bühne, also das ist cool. Also das gab es auch noch nicht. Es gab nicht so viele Frauen, die Comedy machten. Damals, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Cindy aus Marzahn,
ja.
Also die Ilke.
Mit der habe ich zusammengearbeitet, damals im Planet Hollywood.
Ah.
Im Planet Hollywood hat sie damals gekellnert und ich habe ein Restaurant Langhans gehabt auf dem Gendarmenmarkt. Und da war sie natürlich noch nicht Cindy aus Marzahn, sondern da war sie halt noch eine normale Kellnerin, ja. Da hatten wir uns kennengelernt. Ja.
Ach, so lustig.
Okay.
Ja, das ist eine tolle Frau. Also ich habe eigentlich mit ihr so zusammen angefangen damals. Und ja, es war einfach eine mega krasse Zeit, weil es war von 0 auf 100. Eben, es gab keine Frauen, es gab keine dunkelhäutige Frau, die das machte. Und es gab eigentlich niemand, der das so machte wie ich, ne? Und also mein Lieblingscomedian war damals Kurt Krömer und ich wollte unbedingt den Manager von Kurt Krömer haben, weil ich wollte halt einfach irgendwie, also auch Qualität.
Absolut.
Und ja, also es ging wirklich bei mir sowas vom Bergauf, also ich habe echt meinen Traum gelebt damals. Es war mega aufregend, weil ich war ja nicht, also als ein Comedian, das ist übrigens für mich etwas vom Schwierigsten, was es gibt, das ist schwieriger als Schauspielerei oder so. Du bist allein auf der Bühne. Du kannst auch niemandem die Schuld geben, wenn du nicht lustig bist, wenn die Leute nicht lachen, bist du selber schuld, weißt du? Und ja, also bei mir ging es wirklich bergauf. Also ich war in jeder Show, ich war im Fernsehen. Es war wirklich wie ein Traum, der wahr wurde. Und dann ist dieser Traum aber ganz plötzlich erloschen, weil von einem Tag auf den anderen ist mein Vater gestorben. Einfach so. Und das war einfach so eine Scheiße, also kann ich euch wirklich sagen. Ich habe noch nie jemanden verloren. Ja, klar, mein Opa ist gestorben, aber eigentlich hatte ich noch nie jemanden, also mein Vater war 57.
Okay, das ist dann wirklich so Schnipp.
Ja,
genau.
Hatte irgendwie Husten, dann hatte eine Bronchitis, dann eine Lungenentzündung, dann Tod. Also so irgendwie, also mega schnell. Und ich habe zu der Zeit halt immer noch, also wenn man halt Schauspielerin ist oder auch Comedian, ich habe immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet. So einmal die Woche einfach, ja, einfach gekellnert. Aber damals habe ich es gar nicht unbedingt auch wegen dem Geld gemacht, sondern einfach, weil mir das mega Spaß gemacht hat. So irgendwie, also ich habe das geliebt einfach so in der Bar. So, das
Bier zu Aber warte mal, bevor wir in die Gastronomie kommen jetzt, Jenny, würde ich ganz gern beim Schauspieler nochmal bleiben, weil ich zum Schluss auch ganz gerne mal gucken würde, was Schauspielerei im Vergleich zur Gastronomie, ob es Ähnlichkeiten gibt, beispielsweise auf der Bühne zu stehen und Dienstleistung zu machen, ob es da Parallelen gibt vielleicht. Da wollte ich ganz kurz nochmal drauf kommen. Wie lange hast du diese Stand-up-Rolle eigentlich jetzt gemacht im Comedy Club? Wie oft hast du da Auftritte gehabt?
Also im Quatsch Comedy Club, da war ich eigentlich nur so als Newcomer. Das war so eine Talentschmiede, da war ich glaube 5-mal. Aber ich war dann immer bei Nightwash, das ist ja, so in Köln.
Ja, ne? Super, super bekannt.
Und
ja.
Da war ich auch mit denen auf Tour und alles. Und dann war ich bei Fun Club, hieß das. Das war von Ingo Appelt so eine Show. Und ja, also da war ich, aber eben nach dem Tod meines Vaters, darum habe ich gesagt, ich habe immer gekellnert, hatte ich so das Gefühl, ich habe alles verloren, also mein ganzes Glück. Und ich wollte auf einmal nicht mehr lustig sein. Also ich konnte das nicht mehr. Ich musste nach der Beerdigung auch noch auf Tour, weil das konnte man nicht mehr absagen. Aber irgendwie habe ich mir ich wollte es einfach nicht mehr. Und der Chef, wo ich gekennert habe, hat mir wirklich eine Woche vorher, also nachher, nach der Beerdigung, auch gesagt, er ist insolvent gegangen und ich kann nicht mehr als Kennerin arbeiten. Also ich habe sozusagen meinen Hauptjob verloren, meinen Nebenjob verloren, ich habe alles verloren. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, okay, ich möchte wissen, wie viel Geld du brauchst, um zu überleben, weil ich würde gerne einsteigen. Weil ich habe mir so gedacht, okay, ich will nichts mehr mit Schauspielerei zu tun haben, ich möchte einfach was anderes machen und ich konnte ja nichts. Also ich hätte sicher mal sagen können, ich werde jetzt im Büro arbeiten oder, also ich konnte irgendwie nichts und ich dachte irgendwie, okay, ich kann eigentlich nur kennen, ich könnte jetzt Gastgeberin sein irgendwie. Dann habe ich mein ganzes Geld investiert und diesem Menschen geschenkt, damit ich dort weiterarbeiten konnte, in Anführungszeichen. Und er hat mich dann, ich war dann plötzlich Inhaberin dieses Restaurants.
Okay, dann hast du praktisch als Kellnerin, könnte man sagen, so eine Parallelausbildung in der Gastronomie bekommen, erstmal. Ja?
Genau.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich muss ja sagen, mir gegenüber sitzt eine Frau, die aus den Augen, die Leidenschaft strahlt bei dir einfach. Man spürt es direkt irgendwie. Kann man denn so sagen, als du deinen Vater verloren hast, warst du immer so authentisch auf der Bühne, um gut zu sein, dass du nicht mehr lustig sein konntest und damit nicht mehr authentisch und deswegen Schwierigkeiten hattest, dies weiter zu praktizieren?
Also vielleicht war ich damals auch nicht professionell genug, aber ich konnte einfach nicht so tun, als wäre alles gut. Ich konnte es nicht, obwohl mein Vater sich das sicher gewünscht hätte, dass ich da weitermache, aber mein Herz war gebrochen. Und ich konnte das halt eher in der Gastronomie, weil da kann man dann auch reden, weißt du, da kann man auch sagen, ja, mir geht es gerade nicht gut. Aber irgendwie konnte ich das, also mit der Arbeit, also die Gastronomie hat so viele Sachen, die man machen muss. Man muss am Morgen stehst du auf und dann kommen die ersten, also kommt der Lieferant und du bist einfach nur beschäftigt und kannst dich eigentlich sehr, sehr gut ablenken auch.
Okay, okay. Also ich weiß, dass deine Mama mal gesagt hat zu dir, verzweifelte Schauspieler will kein Mensch sehen.
Genau.
Richtig, ja. Und dann kam praktisch so ein bisschen der Sprung in die Gastronomie, den hattest du ja parallel schon gemacht. Und hast dich dann entschlossen, komplett mit der Schauspielerei abzuschließen? Oder war denn so ein Mindset, dass du sagst, na gut, ich nehme mir jetzt in Anführungsstrichen die Freiheit und suche mir ein anderes Betätigungsfeld, nämlich die Gastronomie, und greife das professioneller, sprich selbstständiger an. Und wenn noch Angebote kommen, dann kann man die parallel noch annehmen. Oder hast du für dich selbst entschieden, ich nehme das in der Schauspielerei gelernte mit rüber in die Gastronomie? Und mach es aber nicht mehr.
Also es ist halt so, wenn du so traurig bist, dann leuchtest du nicht mehr. Also dann ist so diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, komplett weg. Und das habe ich schon gespürt. Und ich brauchte einfach eine andere Beschäftigung, damit ich also nicht nur von dieser Schauspielerei abhängig bin. Und in der Gastronomie, habe ich dann meinen Hauptberuf gesehen. Und ich dachte, wenn dann irgendwann mal was kommt, wenn ich wieder bereit bin, dann kann ich das auch punktuell wieder machen. Ja. Aber ich wähle das aus. Weil damals, ich habe Comedy gemacht, ich habe wirklich, ich war in einer Serie drin, wo ich eine Putzfrau gespielt habe. Ich habe jene Flüchtlinge gespielt. Also ich habe wirklich alles gemacht. Aber in dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, mein Standbein ist jetzt Gastronomie. Da setze ich jetzt alles drauf. Und wenn dann vielleicht irgendwann eine Rolle kommt, die mir gefällt und wenn ich wieder bereit bin, dann mache ich das.
Aber wenn du sagst, ich wähle das aus, dann klingt für mich da so ein bisschen was durch nach einer Suche nach Freiheit. Weil das ist ja auch eine Freiheit, ne? Wenn man als Schauspieler sagen kann, die Rolle gefällt mir nicht, die Rolle gefällt mir nicht, aber boah, das ist eine Top-Rolle, die würde ich gerne annehmen. Und das, wie so wie ich dich verstanden habe, ist das ja ein Luxus für einen Schauspieler, der 100% davon abhängig ist. Und steigst dann in die Gastronomie, dann ist es ja schon sowas, auch eine Suche nach Berufung und Freiheit. So, ja. Deswegen kommen wir jetzt so ein bisschen vom Traum als Schauspieler zur Liebe zur Gastronomie, wenn ich es mal bezeichnen darf.
Das kann man schon sagen, ja.
Mhm. Okay, kann man sagen, unser Podcast heißt ja von den Kiez, vom Kiez zu den Sternen. Dein Name, die Schwarze Heidi, ist ein Schweizer Restaurant.
Genau.
Mitten im Kiez von Kreuzberg. Bist du debütiert, wenn ich sage, du hast ein Kiez-Restaurant?
Nö, überhaupt nicht.
Oder wie würdest du das interpretieren, überhaupt Kiez-Restaurant?
Aber der extrem linke Typ, der seinen Laden neben mir hat, würde das wahrscheinlich nicht sagen. Also es war auf jeden Fall mal so ein Kiez-Restaurant, bevor ich das dann vor 4,5 Jahren übernommen habe. Das heißt, also alle kamen so, vor allem eben.
Also im Kiez bist du generifiziert sozusagen.
Genau, also sie sagen jetzt, ich bin eine Kapitalistensau.
Schweizer Schickimicki.
Genau, also das sagen sie mir jetzt, also zum Teil, aber es kommen trotzdem viele Essen. Ich muss einfach ganz, ganz, ganz viel lernen, weil, also wie gesagt, ich bin jetzt schon 10 Jahre in diesem Geschäft und wo ich mit meinen Kollegen zusammen war, haben wir extrem viel Minus geschossen und das war ganz, ganz schwierig zu überleben, also richtig, richtig schwierig und vor 4,5 Jahren habe ich ja übernommen und es war nicht einfacher, aber ich musste in der Zeit dann lernen, mir einen Weg finden, wie ich da rauskomme.
Okay, in der Anmoderation habe ich ja so ein bisschen, Kunti, dann vielleicht haben wir so ein paar Tipps für Leute, die Idee haben, sich selbstständig zu machen. Ich habe das schon mal gesagt, gibt ja oft so eine Diskussion, ach, du kannst so gut kochen, das ist unglaublich, wie es bei dir schmeckt, mach doch ein eigenes Restaurant auf. Da lachst du schon ein bisschen.
Ja.
Und als du oder ihr wart vorher Partner und dann hast du es praktisch alleine übernommen, so habe ich dich verstanden, besteht ja die Gastronomie wirklich aus mehreren Tools. Ja, da ist ja nicht nur das gute Kochen, da ist die Ambiente, da ist Personalführung, da ist der Umgang mit Behörden, da ist das Finanzamt, da ist die Buchhaltung und, was da noch alles zugehört.
Das stimmt.
Welche Ressourcen hast du zur Verfügung gehabt oder welche musstest du dir erarbeiten, um erfolgreich und nach 10 Jahren kann man sagen, du bist erfolgreich? Also man hat es dann auch geschafft nach 10 Jahren, du bist eine etablierte gastronomische Persönlichkeit in dem Bereich. Wie hat es angefangen und wie war der Weg?
Also erstmal möchte ich mal mit diesem, also das sage ich relativ oft, dieser Spruch, wer nichts wird, wird, wird.
Ja,
Blödeste Spruch, den ich, also diese Person, die diesen Spruch echt erfunden hat, möchte ich
aber es gibt noch einen Gegenspruch dazu. Kennst du den auch?
Ja, wer
das verpasst, bleibt Gast.
Okay. Den kannte ich noch nicht. Nein, aber als Gastronom musst du so viel können eben. Du musst die Buchhaltung im Griff haben. Du musst mit der Bank immer wieder im Gespräch sein.
Hast du die Buchhaltung im Griff gehabt?
Wie gesagt, also ich habe in den 6 Jahren, wo ich mit meinen Kollegen zusammengearbeitet habe, alles andere gemacht als die Buchhaltung. Und wo ich dann übernommen habe, war ja dann alles auf mir. Und ich habe nicht gewusst, was ist ein Kassenbuch genau. Ich habe noch nie irgendwie so eine Buchhaltung vorbereitet oder so. Ich habe einfach irgendwie, also ich weiß gar nicht.
Das sind die rudimentärsten Sachen.
Also echt, das ist das Wichtigste.
Ja.
Und ich habe immer so gemerkt, wie Hermann, das war eben mein Ex-Geschäftspartner, immer wieder an meinem Laden vorbeigegangen ist, immer wieder reingeguckt hat und gedacht hat, okay, ich gehe hops. Und es sah wirklich auch ganz, ganz, ganz schlecht aus. Ich hatte einen Koch an meiner Seite, der auch nicht rechnen konnte. Und
ein Schweizer Koch, wenn ich fragen darf?
Nee, ein Deutscher.
Der Schweizer Küche. Ein
Schweizer, ja.
Okay.
Nicht anders wie in der Schweiz. In der Schweiz sind auch ganz viele deutsche Küchen. Nein, ich hatte einen deutschen Koch und dieser hat leider, das habe ich auch zu spät gemerkt, er war irgendwie mehr mit Drogen beschäftigt als mit Kochen.
Klassisches Gastro-Thema.
Genau. Und ich hatte dann einen Wareneinsatz, also
das sagt mir, komm,
von 97%.
Wow. Das habe ich noch nie geschafft. Das muss ich sagen.
Nein,
wow.
Das hat noch nie jemand geschafft.
Also wie geht das denn? Also das ist Betrug.
Es ist echt.
Ja, Betrug.
Also ich weiß
wurde
nicht,
permanent
wie das,
geklaut.
Also ich weiß nicht, was da los war, aber ich musste dann radikal alles ändern, rausschmeißen, machen. Also weißt du, so, ich musste dann, und ich muss sagen, ich hatte.
Ich muss das kurz dazu einwenden, Heidi, für die Zuhörer, weil wenn man 97% Wareneinsatz hat, dann ist schon klar, dass man irgendwie entweder von den Mitarbeitern oder von Lieferanten oder wen auch immer betrogen wird. Das zweite Aspekt ist, dass wenn du deine Buchhaltung dem Finanzamt abgibst, dass kein Finanzamt dir Welt glaubt, dass du 97% Wareneinsatz hast und dementsprechend da versteuert wirst. Ne? Also nur mal so by the way.
Ja, also es war eine Katastrophe und auch mein Steuerberater, der hat auch nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Ja, und dann eigentlich, also meine Rettung, und das soll jetzt auch kein irgendwie Werbegespräch sein, aber irgendwann standen so drei Hansel vor meiner Tür, ne? Und ich dachte, sind die Zeugen Jehovas, weil die hatten alle so den gleichen Anzug an und ich dachte, okay, die kommen jetzt auch in Restaurants, wie cool. Nein, es war die Metro.
Ja.
Und die Metro hat bei mir angeklopft und die meinten, ja, also wir haben irgendwie 100 Gastronomiebetriebe ausgesucht und ihre auch und wir wollen ihnen digitale Tools ans Herz legen. Und ich so, du, ich habe keine Zeit. Ich hatte auch keine Zeit, ne, für so Späße. Bitte nur 20 Minuten wollten die halt, dass ich zuhöre. Und dann hatten die mir eine Kasse vorgestellt, Orderbird hieß die.
Ja, bekannt.
Und dann haben sie mich als erstes gefragt, was für einen Pro-Kopf-Umsatz ich habe. Und dann ich so, was, Pro-Kopf was? Und ja, also so kam ich wirklich ran und die haben mir auch einen Menschen gegeben, also der halt so wie eine Art Unternehmensberater, der halt so coacht, ne? Also der war in der Metro angestellt und der hat da sozusagen gratis, also das Einzige, was man musste, ist bei der Metro einkaufen für das, dass sie halt uns das…
Habe ich mir gedacht.
Ja, also es war jetzt nicht alles gratis, ne? Auf jeden Fall hat mir den Kopf gerettet. Weil ich musste dann so richtig, und das hat wehgetan, ich musste richtig in die Unterlagen rein. Ich musste gucken, okay, was alles schief läuft. Und ich habe gesehen, wer alles stiehlt. Ich habe gesehen, wer sich falsch einstempelt, wer die Stunden falsch aufschreibt. Mir wurde einfach so viel bewusst, weil in der Schauspielerei, da war ich einfach, ich war der Star sozusagen. Ich habe immer Bündnerfleisch, das ist so das Teuerste. Das ist das Fleisch, das man kriegt so in der Schweiz, Bündnerfleisch-Sandwiche bekommen. Und wurde abgeholt von Fahrern. Und auf einmal war ich halt in der Gastronomie Chef so und sehe, was da alles, also so das richtige Leben. Das war so wirklich für mich das richtige Leben. Ich bin so auf die Welt gekommen. Es war wirklich hart.
Es wird oft, gerade bei Quereinsteigern oder auch Leuten, die sich selbstständig machen, wenn man sie darauf anspricht, welche Ressourcen hast du zur Personalführung? Dann kommt öfters sowas, na, ich bin nett zu meinen Mitarbeitern und dann werden die Mitarbeiter zu mir nett sein. Ich werde sie vernünftig bezahlen und dann passiert mir nichts. Das ist leider Gottes sehr blauäugig. Die Welt ist schlecht und gerade in der Gastronomie, wo Gelegenheiten sind, wird dann auch geklaut. Und wenn man hart kalkuliert, also die Speisen haben ja nach oben eine begrenzten Preis, den man nehmen kann, rutscht man schnell und das passiert wirklich, wirklich vielen und auch Profis noch, also nicht nur Quereinsteigern. Es fängt ja an von der eigentlich monatlichen Inventur, die man machen sollte, um festzustellen, wie der Wareneinsatz ist. Rutscht der nach oben oder rutscht der nach unten? Wenn man zum Beispiel eine jährliche Inventur macht, dann hast du ja nicht mehr den Überblick, ab wann bin ich denn betrogen oder nicht betrogen worden. Wie kalkuliere ich? Du brauchst einen Koch, der sich auch in der Küche genau auskennt, was ist das Ding. Also das ist ein richtig, richtig schweres Tool, das man hat. Und ich würde denn schon hier auch nochmal von Anfang an betonen, dass jeder oder jede, wie auch immer, sich mit den Gedanken spielt, in der Gastronomie selbstständig zu machen, das Thema Geld, Buchhaltung, Wareneinsatzquoten und welche Tools benötige ich, um in der Gastronomie starten zu können, von der Weinkalkulation bis zur Speisenkalkulation sich aneignen sollte, möglichst vorher, sonst muss man, wie du wahrscheinlich viel Lehrgeld bezahlt.
Ich habe extrem viel Lehrgeld bezahlt und ja, also ich hatte ein Glück, nämlich ich habe einen Investor gefunden. Den habe ich im Flugzeug kennengelernt. Mega schräge Geschichte. mein Bruder, der arbeitet bei der Swiss, also, ne? Und der hat mich abgegradet in die Business Class. Der dachte wahrscheinlich, ich bin reich. Naja, also da war ich in der Business Class und neben mir war ein Mittel, also kein älterer Herr, oder er würde mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich sage ein älterer Herr. Also sagen wir so 15, 20 Jahre älter als ich. Und wir haben uns super unterhalten. Wir haben mega viel Rotwein getrunken und wir haben uns so gut unterhalten. Und da habe ich ihm gesagt, ja, eben, ich habe dieses Restaurant und so. Und dann hat er dann, also wir wurden dann Freunde irgendwie und irgendwann hat er gesagt, er investiert da rein und ohne.
Wahnsinn. Noch im Flugzeug?
Nö, nicht
und
im Flugzeug.
Und später dann. Ja, alles klar. Mhm.
Hat er gemeint, also ohne, dass ich gefragt habe oder so. Also einfach so aus dem Ding, der investiert und ihm gehört auch die Hälfte meiner Firma, ist ein stiller Teilhaber und der glaubt einfach so an mich. Der glaubte daran, dass ich was lerne. Und ich muss sagen, ich habe August 2016 bin ich selbstständig geworden. 2016 habe ich mit einem grausamen Minus abgeschlossen. 2017 auch. 2018 habe ich mit einem minimalen Minus abgeschlossen und 2019 mit einem Plus.
Okay. Aber das sind drei, also um das auch nochmal zu sagen, Jenny, das sind ja 3 Jahre, egal wie hoch das Minus war. Das sind 3 Jahre Minus. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass 95% aller Investoren die Reißleine gezogen hätten. Und die sagt, das mache ich nicht mit.
Ich weiß.
Gerade in Gastronomie, wer investiert in Gastronomie? Häufig Ärzte, Rechtsanwälte, die eine Bühne haben wollen, wo sie sich gerne präsentieren. Wenn die nach einem halben Jahr sagen, du hast ja noch gar keine schwarze Zahlen, gerade bei einer Neueröffnung, also übernommene Lehen ist nochmal was anderes, aber bei einer Neueröffnung sagt, ja, wir müssen uns erstmal einspielen, Stammkunden geschafft finden, die Gegend, es muss sich erst an uns gewöhnen und wir haben ja, so kommen wir gleich drauf, noch ein spezielles Restaurant, was wir da führen. Dann sind die raus, da hast du dann wirklich Glück. Ich wollte es nur noch mal bestätigen mit deinem Investor, dass der dann wirklich 3 Jahre lang durchgehalten
hat. Der hat 3 Jahre durchgehalten und der glaubt immer noch dran. Und eben 2019 haben wir sensationell abgeschlossen. Und wir haben so gut, also ich hatte da noch ein paar Fehler gemacht, muss ich sagen. Ich habe in ein Sommerkonzept investiert, was ich nicht hätte machen sollen. Sonst wäre der Gewinn noch höher gewesen. Aber er hat gesehen, dass ich was gelernt habe. Und wäre 2020 kein Corona-Jahr gewesen, dann weiß ich, dass es noch besser geworden wäre. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber ich bin eben, wie gesagt,
ist es besser geworden, weil die Zahlen besser im Griff hattest oder weil der Umsatz auch deutlich gestiegen ist?
Also alles. Also ich habe auf alles geachtet. Ich habe auf den Wareneinsatz geachtet, weil ich habe jetzt eben, ich arbeite mit so Tools zusammen, wo also mein Koch muss jedes Gericht reintun, sonst wird es nicht gekocht. Hm. Und auch ich habe jemand, der halt so eine Art Betriebsleitung macht und die muss auch jedes Getränk reintun, wenn sich da was ändert. Also ich habe alles unter Kontrolle sozusagen. Und wenn ich sehe, also ich kann auch sehen, okay, jetzt wird so und so viel Umsatz gemacht. Oh, 2 Leute arbeiten, einer wird sofort nach Hause geschickt. Ich versuche einfach, die Kosten minimal zu halten. Und bin auch jetzt gnadenlos gewesen. Das hätte ich früher nie gemacht. Also 2020 habe ich sehr viele Kündigungen aussprechen müssen. Wegen der Krise. Das ist mega hart gewesen für mich. Aber das war jetzt einfach so. Also alle, die in der Probezeit waren, mussten gehen. Und alle anderen waren in Kurzarbeit. Ich bin jetzt mit 6 Mitarbeitern mitgegangen, weil ich ja mittlerweile 2 Städten habe. Also 6 Mitarbeiter sind noch da. Und die versuche ich auch zu motivieren und sie immer wieder einzubeziehen. Aber ja, ich muss jetzt einfach... Ich habe einfach für mich gemerkt, okay, wenn ich nicht selber überlebe, dann werden die ja auch nicht überleben. Deshalb muss ich jetzt so.
Nochmal zurückzukommen, Jenny, auf die Zahlen. Und dann haben wir das Thema, glaube ich, damit auch ein bisschen abgehakt. Es ist schon dahingehend, dass die Gastronomie sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert hat. Also deutlich da verändert auch, das muss man jetzt mal offen sagen, dass man heute Fiskalagenturen an der Kasse hat. Das Finanzamt kann er deutlich besser kontrollieren als vor 10, 15 Jahren. Da wurde natürlich auch ganz anderer Schindluder getrieben. Und man muss sagen, dass wenn man heute nicht systemisch arbeitet, also wie ein Vapiano, wie ein anderes System, die hier auf dem Markt sind, und trotzdem seine individuelle Note beibehält, dann fällt man durch die Roste. Das ist einfach so. Ja. Ihr habt ja, um jetzt nochmal zum Laden zu kommen, ein Schweizer Restaurant, das aber modern interpretiert wird. Parallel dazu hattest du auch eine Almhütte beim Freischwimmer?
Haubentaucher,
Mensch, Freischwimmer, Haubentaucher heißt der. Also
das passt das Gleiche.
Das passt der Gleiche, was ein Open-Air-Veranstaltungsort ist, der ziemlich bei unseren Hipstern in Berlin sehr gut angenommen wird. Und da hattest du auch eine Almhütte. Wolltest du da
genau,
noch kurz
also,
was sagen?
Ja, also 2016 hatte der Haubentaucher schon einen Weihnachtsmarkt und die haben mich gefragt, ob ich so in einem Zelt Fondue machen möchte. Das ist so gut angekommen, dass ich mir dann überlegt habe, 2017 so eine Hütte zu kaufen. Und dann zuerst auf dem Sage Beach, das ist ja ein anderes Restaurant. Und dann, weil die dann im Sommer diese Fläche brauchten, durfte ich dann zum Haubentaucher wechseln. Und das Spezielle an dieser Hütte ist, es gibt da nur flüssiges Gold, also nur Käsefondue, sonst nichts. Und ja, ich wollte da so ein, ich wollte eigentlich Systemgastronomie machen. Das heißt, genauso wie im Vapiano, ich wollte einen Ort schaffen, wo jeder Idiot so ein Fondue schmelzen kann. Und ich habe mir überlegt, wie machen die das in der Schweiz? Weil wir haben es am Anfang immer selber gemacht. Das heißt, wir haben ein Leib Vacherin genommen, das ist ein Käse, ein Weib Gräser, dann haben wir das alles geschmolzen und ey, manchmal war es gut, manchmal war es schlecht. Ne? Also es kann immer wieder nicht gut sein. Und ich habe mich dann wirklich in der Schweiz schlau gemacht und da gab es so einen Käse, der halt so wie, also der sich nur auf Fondue spezialisiert und mit dem habe ich ein Fondue kreiert, also der kann jetzt einfach nur schwarze Heidi eingeben und dann kommt das genau und es ist immer gleich. Das heißt, ich habe drei verschiedene Käsefondues, die immer gleich schmecken.
Die wird dir auch im Laden zu
genau,
bestellen.
Genau, im Laden und in der Fondue-Hütte.
Ist denn aber Fondue nicht, ich grätsch mal kurz dazwischen, ist es nicht ein saisonales Essen? Ich esse da nicht bei 30 Grad im Sommer ein Fondue. Oder doch? Ich bin jetzt
bist
nicht
du nicht mutig?
Ja,
aber ich dachte, du bist
Glühwein,
hart im Nehmen.
Ja, aber ich trinke ja auch keinen Glühwein im Sommer jetzt irgendwie, oder? Wird in der Schweiz im Sommer auch Fondue gegessen?
Also in der Schweiz nicht, aber in Berlin.
Ah, okay.
Also okay. Ich interpretiere ja die moderne Schweiz. Nein, du hast natürlich recht. Aber ich versuche jetzt gerade, weil mir natürlich jetzt der ganze Umsatz vom Winter wegfällt, versuche ich gerade, das Fondue im Sommer zu etablieren. Ne? Und versuche jetzt einfach die Leute zu überzeugen, dass man auch gegen den Strom schwimmen kann und auch mal ein Fondue im Sommer essen kann.
Das ist ein gutes Stichwort, Jenny, weil jetzt kommen wir müssen dazu kommen, weil keiner kann es mal hören, aber das ist das aktuelle Thema, ist Corona. Und mir sitzt jemand gegenüber, der natürlich relativ, das nehme ich schon wahr, kreativ ist, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Und wie bist du gastronomisch jetzt? Also worauf hast du dich konzentriert? Wie bist du jetzt mit Corona umgegangen? Und was genau hast du unternommen, um halt A, gegen den Strom zu schwimmen und natürlich am Ende des Tunnels auch wieder das Licht zu sehen und zu überleben?
Also ich muss sagen, im ersten Lockdown habe ich ehrlich gesagt nur gegessen und gesoffen. Bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Also weil ich da einfach auch mal, also ich war irgendwie auch müde. Ne? Also irgendwie, ich war gerade im Urlaub, musste den abbrechen. Es war alles irgendwie zu viel und ich habe einfach mein Leben versucht zu genießen und dachte, es geht dann schon wieder vorbei. Diese 15.000 Euro haben mir jetzt nicht super geholfen, aber ich kam da noch über die Runden so. Und dann ging es ja schnell wieder weiter, ja, im Mai. Also es ging gar nicht so lange. Also man konnte eigentlich gar nicht so lange in meinen Augen entspannen. Und dann war es bei mir aber nicht so cool, weil irgendwie hatte ich viel weniger Gäste durch die 1,5 Meter Abstand.
Genau,
da wir sind sehr, sehr eng.
Vorschriften, genau.
Genau, wegen den Vorschriften. Und ich habe auch so gemerkt, dass meine Mitarbeiter so richtig Angst hatten, so. Also irgendwie, also einer, der hat die ganze Zeit, der hat so viel Geld ausgegeben, indem er alles immer besprayt hat, also sich selber auch, ein Wunder, dass er sich nicht in den Mund gesprayt hat. Und ja, und dann habe ich gemerkt, okay, der zweite Lockdown will kommen und da muss ich mich jetzt darauf vorbereiten. Also jetzt muss irgendwas geschehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich die schwarze Heidi, das Ambiente zu jemandem nach Hause bringen. Und dann habe ich so gedacht, es muss was Schönes sein. Dann habe ich so Holzboxen mir besorgt im Bauhaus. Ich wollte es einfach mal so probieren. Und da habe ich eine Tischdecke, eine Vase, Blumen und das ganze Rochot, weil viele Deutsche, die haben so, also in der Schweiz hat eigentlich jeder zweite so ein Fondue-Set, aber hier nicht. Und dann habe ich gedacht, ich tue einfach alles ausleihen mit dem Käse drin, mit Kerzen, mit einfach allem, was so ein schönes Ambiente macht. Ich möchte auch schon das Brot geschnitten haben und. Und das habe ich dann versucht zu vermarkten. Und das lief recht gut. Also vor allem so gegen Weihnachtszeit und Silvester und auch Valentinstag. Da, das ist echt gut.
Ich habe mir dein Fondue-Paket auf dem Internet angeguckt und ich kann es nur bestätigen, es sieht gigantisch, großartig. Es lädt sofort ein, es zu kaufen. Ich wollte auch wirklich analog fragen, hast du das selber so zusammengestellt oder habt ihr einen Grafiker gehabt, weil es echt professionell rüberkommt. Also es ist visuell ansprechend und wenn ich sehe, denke ich mir, wow, würde ich mir sofort bestellen.
Also das ist ehrlich, also aus meinem Mist gewachsen, aber ich bin sehr, sehr pingelig, wenn es so um Fotos geht. Also ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe mir natürlich einen professionellen Fotografen geholt, der halt diese Fotos dann gemacht hat. Also ein Produktfotograf.
Ja.
Der das dann fotografiert hat.
So und wie das läuft jetzt immer noch praktisch. Die Leute bestellen jetzt zum Wochenende oder abends, auch mitten in der Woche und so macht ihr euren Umsatz gerade sozusagen.
Genau, aber jetzt bin ich noch weiter, ich habe jetzt noch weiter gesponnen, weil Freunde von mir haben ja geheiratet und weil die ja nicht in Hotels gehen konnten, haben die sich einen Wohnwagen gemietet und sind halt mit diesem Wohnwagen jetzt ein bisschen eine Woche halt haben eben woanders geparkt so und haben so ihre Flitterwochen verbracht. Und ich habe denen eben genau auch so eine Fondue-Box gegeben und sie haben mir dann, die waren dann in Büsum und haben mir dann Fotos geschickt, wie sie so am Strand, was mit so einem Klapptisch und mit meinem Fondue und so bei Sonnenuntergang. Und ich dachte, ey, so eine tolle Idee. Wohnwagen. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde jetzt so Wohnwagen anschreiben, also so Vermietungen und so. Es ist doch super. Und bin jetzt da mega dran und versuche das dort unterzubringen. Versuche es auch ein bisschen professioneller zu machen, also die Boxen wirklich irgendwie mein Logo einzubrennen, so dass niemand die schwarze Heidi vergisst.
Na gut, ich hoffe ja, ich bewundere die Kreativität in der Corona-Zeit. Ich bin aber ein Fan davon, dass wir irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels sehen und uns wieder in den Restaurants umarmen und küssen dürfen und dementsprechend anstoßen können und dementsprechend die Terrassen voll sind und man drin wieder ein bisschen sein kann.
Wie machst du es denn?
Ja, wir haben zu, also komplett. Also wir machen auch kein Catering. Ich habe innerstädtisch habe ich meine Restaurants verkauft. Ich bin nur noch auf Flughäfen tätig. Also jetzt auf dem Bär habe ich jetzt ein großes Restaurant und noch zwei andere. Und die haben wir so lange geschlossen, bis die Fluggastzahlen dementsprechend wieder ansteigen. Und das wird halt nur dann passieren, wenn so und so viel Prozent der Deutschen durchgeimpft sind. Punkt aus Ende. Ja, aber alles ganz gut. Wie oft bist du bei dir im Restaurant, wenn ich fragen darf? In der Regel. Hast du feste Tage oder feste Zeiten? Ich frage deswegen, Jenny, ich kenne viele Gastronomen, die nach ein paar Jahren schon manchmal so das Gefühl haben, die sind ausgebrannt. Die sind nicht mehr so leidenschaftlich dabei. Also Erfolg zu haben ist so eine Sache, Erfolg zu halten eine andere Sache.
Also es ist so, ich bin jeden Tag in meinem Restaurant, aber weil ich ja, also es gibt zum Teil, habe ich 25 Mitarbeiter manchmal in also es kommt drauf an, wann. Und es war mal so, dass ich zum Beispiel eine Mitarbeiterin so nicht mochte, also die Energie, dass ich dann einfach nicht mehr in meinen Laden gegangen bin. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, das kann ja nicht sein. Und deshalb, du meinst ja, ich bin zu meinen Mitarbeitern, also ich stelle nur noch Menschen ein, die ich mag. Also von grundsätzlich. Also ich habe lieber jemanden, der nichts kann und ich ihm das beibringen kann, also wo ich aber irgendwie menschlich mit dem kann. Also ich möchte einfach nicht mehr nie mehr, das mache ich nie mehr, jemanden einstellen, wo es hier nicht passt, also im Herzen.
Also der Fähigkeiten mitbringt, aber der nicht auf deiner emotionalen Wellenlänge ist.
Weil da habe ich...
Das ist bei Köchen nicht immer so einfach, ohne jetzt Köche despektierlich sein zu wollen.
Ja, bei Köchen ist es nicht einfach.
Weil sie emotionale Menschen sind und die einen eigenen Kopf haben.
Genau, also ich mag das auch. Also mir ist es auch egal, wenn jetzt jemand mal cholerisch ist oder so. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte gerne in mein Restaurant kommen. Ich möchte, dass also für mich ist in einem Restaurant das Ambiente am wichtigsten. Also irgendwie, wie ist die Stimmung? Und und das habe ich jetzt. Also ich habe es jetzt geschafft, dass ich immer gerne komme. Und aber was ich jetzt nicht mehr so oft mache, ist halt, dass ich selber kellnere, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin echt auch nicht die beste Kellnerin. Ne? Also ich bin besser, wenn ich einfach so einen Tisch, und auch meine eigenen Mitarbeiter sagen, lass es einfach stehen, wir machen schon. Weißt du, ich will ja immer helfen, ja, mach dann Chaos rein. Es ist besser, wenn ich...
Genau. Kann ich dir von meinen Mitarbeitern auch sagen, die haben immer gesagt, Chef, der Laden läuft am besten, wenn du nicht da bist. Du machst so viel Stress, vor allen Dingen, wenn der Laden voll ist. Aber du hast was wirklich Schönes und sehr Essentielles in der Gastronomie genannt, dass man... Und ich glaube, da müssen die Chefs drauf achten. Oft wird man ja so ein bisschen betriebsblind, weil man über die Jahre bestimmte Emotionen oder Sachen nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Und wenn du nur noch Mitarbeiter einstellst, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Aber wenn du zu dir selber sagst, ich stelle nur mal Menschen ein, die in mein, ich sag's mal, in mein Team passen und zu meiner Emotion passen, damit die Atmosphäre in meinem Laden dementsprechend ist, dann tust du was bewusst oder unbewusst, was die Menschen spüren, die Gäste, die bei dir sind. Weil öfters, mir geht's so, ich weiß nicht, wie es dir geht, du gehst in den Laden, der Kellner war nett, das Essen war okay und man geht raus und sagt, muss ich nicht nochmal haben. Und es liegt oft an der Atmosphäre, weil die Kellner sich nicht untereinander verstehen, weil die Stimmung halt nicht so ist. Und wenn man das schon hinkriegt, dass man spürt, man ist als Gast willkommen, ohne dass man es ausspricht, ist ein ganz großer Teil eines Erfolges.
Das stimmt. Und ich meine, ich habe wirklich Mitarbeiter, die sind zum Teil von Kopf bis Fuß tätowiert oder also sind ganz spezielle Menschen, aber die sind einfach schon so lange bei mir und sind, also weißt du, auch wenn wir zum Beispiel eine Kritik mal bekommen, so ein Punkt, also ein Stern zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt, dass die anfangen zu, das trifft die, weißt du, die wollen einfach, dass es gut läuft. Also die sind einfach Teil der schwarzen Heidi und das ist mir total wichtig. Dass
wie gehst du selber mit Kritik um? Also wenn ein Gast sagt, ich sitze bei dir und sagt, wissen Sie, schwarze Heidi hin, Essen war scheiße, ich gehe jetzt wieder, hat zu lange gedauert, war und so, oder baut sich jemand auf gerade?
Ich kann ja nicht rot werden.
Aber das passiert ja jeden. Es gibt auch Gäste, die sind, ich sag's mal deutlich, Arschlöcher, die einfach ihren Frust, den sie am Tag gehabt haben, manchmal abends ausleben. Das muss man einfach auch so sagen. Aber wie geht man damit um? Wie gehst du persönlich damit um?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da darf ich was dazulernen. Ne? Ich gehe meistens nicht so professionell um. Mein Freund ist Norweger und der denkt sich manchmal, ey, also, weißt du, so die Norweger, die sind alle so korrekt und, und Zeug und ich wirklich, also einmal habe ich so gesagt, ich weiß genau, wo sie gesessen sind und das wusste ich ja auch und ich habe dem alles ausgegeben sozusagen und hat dann trotzdem einen Stern gegeben. Ich fand das irgendwie so daneben. Darf man nicht so persönlich nehmen, aber ich finde, dass man sich auch äußern darf. Also ich persönlich. Ich weiß, alle sagen, man muss professionell antworten und dann so ein Standardtext. Aber ich mag es viel lieber. Also ich gucke manchmal, ich gehe auch super gerne essen, ne? Und wie andere Restaurantbesitzer mit Kritiken umgehen. Und wenn ich da einfach sehe, so ein Standardtext,
Welt meinst du jetzt?
Ja.
Also wenn du jetzt so im digitalen TripAdvisor jetzt kriegst du eine Kritik. Und wie gehst du im Laden direkt, wenn dich ein Gast sagt, irgendwie direkt face to face?
Da ist der Gast der König, da bin ich super. Also da sage ich, ey, es tut mir mega leid. Und weil ich möchte wirklich von ganzem Herzen, dass der happy nach Hause geht. Also es ist jetzt wirklich, also für mich ist das Schlimmste, dass jemand zu mir in den Laden kommt und dann okay, wenn er schlecht gelaunt reinkommt und wieder schlecht gelaunt rausgeht, dann kann ich auch nicht so viel dafür. Aber eigentlich ist es meistens so, er kommt schlecht gelaunt rein und geht glücklich heraus. Das ist so mein Ziel.
Top. Das wäre natürlich top.
Ja.
Also bei mir in meinem Restaurant war immer ein bisschen, ich habe so ein Credo gehabt, was ich probiert habe, meinen Mitarbeitern auch so ein bisschen beizubringen. dass bei Kritik wir nicht schauen, wer hat Recht oder wer hat Unrecht, sondern wie heißt ihr Problem und wir lösen's. Ja, das hat eine andere Wertigkeit, weil ich warte seit einer halben Stunde auf ein Essen, aber der hat vor 5 Minuten gerade erst bestellt. Jetzt um zu sagen, dann kann man nicht sagen, sie haben ja vor 5 Minuten gerade erst bestellt, sondern muss man sagen, ja, ich gucke mal nach und es kommt in 5 Minuten etc. und so weiter. Okay. Habt ihr da auch Schulung oder für eure Servicepersonal oder macht ihr Team-Meetings, wo ihr euren Spirit so ein bisschen, oder hast du so einen speziellen Spirit in deinem Laden, den du vermitteln willst?
Wir haben immer donnerstags ein Meeting und also ich muss sagen, also meine Mutter ist ja aus Uganda und als Kind durfte ich halt abends, ich habe 3 Geschwister, durften wir halt immer sagen, was uns halt gefallen hat am Tag und was uns nicht gefallen hat und wie wir es gerne gehabt hätten. Ne?
Wunderschönes Feedback am Abend.
Ja, war super schön, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, warum ich eigentlich eine gute Kindheit hatte, weil ich wurde immer ernst genommen. So. Und ich habe immer gesagt, ja, ich durfte gerne Süßigkeiten essen. Ich so, Jennifer, wie viele Löcher hast du denn in deinen Zähnen? Keins? Ja, eben. Das ist der Grund. Und ja, ich konnte es dann einfach auch verstehen. Ne? Und ich versuche, meinen Mitarbeitern das genau Gleiche zu machen. Am Anfang war es schwierig, weil ganz, ganz, ganz viel Kritik ging auch an mich. Ne? Es war oft das Thema, dass mein Telefon sehr, sehr oft klingelt. Also mein Telefon klingelt sehr oft. Und wenn ich mit jemandem spreche, also wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, dass ich dann, warte schnell, keines Gute, und das ist jetzt und so. Und das habe ich komplett geändert. Also ich versuche einfach
fokussiert zu sein.
Ja, und die wissen auch, was mir wichtig ist. Mir ist total wichtig, ich mag keine Cholerik. So. Und so, das mag ich gar nicht. Mir ist wichtig, dass sie auch untereinander einfach respektvoll kommunizieren. Und das machen sie auch. Und ja, das ist sehr, sehr cool. Also, und so weiß ich immer, wo die stehen. Also zum Beispiel ein Mitarbeiter, der hat gesagt, ja, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich muss aus meiner Wohnung raus. Ich habe mich getrennt von meiner Freundin, ich muss da raus und ich habe keine Wohnung. Also ich habe irgendwie keine und dann haben wir alle gemeinsam ihm geholfen, eine Wohnung zu suchen und zu finden, haben es auch geschafft. Und
ja, der das hatte ist dann, Team Spirit, das ist gut, ja. Absolut. Und das muss man leben, ne? Das kann man nicht erklären, sondern kann man schon erklären, aber es muss natürlich ein Klima geschaffen werden, wo Mitarbeiter das wirklich sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Auch das genau. bei uns auf dem Team, auf dem Flughafen immer auch ein Credo von mir, dass ich sage, ich will. Und das ist die Herausforderung, die ich als Chef habe, dass jeder Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommt. Und wenn man das umsetzen kann, dann braucht man auch keine Gewerkschaft, denke ich mehr.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn dann sind die auch zufrieden. Also auch was jetzt geldtechnisch. Ich habe jedes Jahr ein Gespräch, auch mit Ferien. Das hatte ich früher einfach auch nicht so gemacht, ne? Dass jeder sagen kann, okay, dann gebe ich die ein und dass die sich auch darauf vorbereiten können und dann gibt es auch keine Diskussion mehr, nein, doch nicht und so, sondern es muss einfach strukturiert sein.
Wenn wir unseren Gästen jetzt, oder ich dich frage, andersrum, wenn ich dich jetzt fragen würde für Neugastronomen, welche Sachen sollten Sie unbedingt vermeiden, wenn Sie eine Gastronomie eröffnen? Hättest du da 2, 3 Tipps, die du jetzt so
vermeiden?
Ja, oder im positiven Sinne, wie sollte man es angehen? So kann man es auch formulieren. Wie, wenn ich sage, ich will mich jetzt selbstständig machen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den richtigen Steuerberater hat. Weil ich hatte mich damals auch blöderweise ich sage jetzt den Namen nicht, aber bei so einer Online-Steuerdings da und das war, die haben jetzt alle meine Daten verloren und die sind weg und ich bin jetzt gerade inmitten einer Rentenprüfung und die Daten sind weg, es ist echt eine Katastrophe. Das heißt, du brauchst einen Steuerberater, der wirklich, wirklich für dich da ist, eine Ansprechperson, weil das ist eigentlich der wichtigste Mensch.
Okay, guten, ne? Steuerberater.
Steuerberater, genau. Dann die Finanzen im Griff. Hm. Ne? Das
von
heißt,
Anfang an, also wie ist das Investitionskapital, wie viel benötige ich, wie viel?
Genau, ein Liquiditätsplan, ja. Ne? Weil die Liquidität geht ganz schnell weg. Also da guckt man nach rechts und dann ist sie schon weg. Also das finde ich sehr wichtig. Aber auch die Freude nicht verlieren. Also weil ich habe oft auch die Freude irgendwann verloren, weil ich so also voll von Problemen war. Also und versuchen, es alles gleich zu machen. Tu es gleich. Auch wenn ein Brief da ist, gleich öffnen, gleich bearbeiten. Tu es gleich.
Guter Hinweis. Ja, ja, genau. Also nicht die, nicht den Berg der Schwierigkeiten anwachsen lassen, sondern von Tag zu Tag abarbeiten. Und einen wichtigen Punkt würde ich auch noch gerne mitgeben, Jenny, den du vielleicht gar nicht so wahrnimmst, aber doch ausstrahlst, ist die Leidenschaft zu dem, was man tut und tun will. Und damit auch einen Weg gehen kann. Ja, dass man sich natürlich ab und zu immer wieder hinterfragt, mache ich alles richtig? Wie kann ich meine Ressourcen aufbauen? Wo kann ich mir noch Sachen holen, die mich noch bestärken, etc. und so weiter? Und dann kommt man dahin.
Ja, ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass du auch gerne essen gehst, oder?
Das absolut, ist
auch,
absolut.
Und auch gerne mal was Gutes trinkst. Und ich finde, das ist so. Also verkaufe die Sachen, die du selber liebst.
Absolut.
Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mach es, es gibt viele Leute, die machen es irgendwie wegen Geld, sagen, ja, Burger läuft oder Döner läuft oder irgendwie so. Nein. Alles, was du verkaufst, musst du selber lieben, du musst dazu stehen. Das ist dein Produkt. Und also ich würde wirklich über Leichen gehen für mein Produkt, weil ich weiß, es ist gut, es ist geil, es ist lecker und da kann mir niemand was sagen, weil ich glaube einfach sowas von dran.
Heidi, ich würde dich da gerne unterbrechen, weil ich genau das nochmal bestätige. Wie oft hat man mich angesprochen und hat gesagt, Mann, Detlef, wollen wir nicht einen Burgerladen aufmachen? Hast du nicht cool mit mir einen Burger? Ich habe gesagt, ich mache weder einen Burgerladen noch eine Currywurst auf. Das bin ich nicht letztendlich. Also, wenn du die Idee hast, dich selbstständig zu machen, guck, was du wirklich selber liebst und machen kannst und guck nicht darauf, was ist gerade der aktuelle Trend, was könnte funktionieren und aus einem finanziellen Aspekt und da will ich was machen, das wird so nicht funktionieren.
Das wird so nicht funktionieren, ja.
Das würde ich auch
sagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich hatte auch gerade ein Angebot bekommen, ob ich da irgendwie ein veganes Dings da übernehme. Also nein, einfach das, wo du dazu stehst. Und ich muss sagen, ich meine, meine Küche, ne, ist nicht unbedingt vorteilhaft für die Figur. Sachen, ne? Also Rösti und Fondue und Toblerone-Mousse und Spätzle, okay. Käsespätzle. Aber es ist einfach Soul Food.
Ja, absolut. Ja. Genau. Und du bist immer noch, obwohl du jeden Tag da bist, mit Leidenschaft dabei. Du liebst es. Hast du jetzt noch Angebote für die Schauspielerei? Erzähl mal.
Ja, also eben der Tod meines Vaters war 2011. Und schon nach so 5, 6 Jahren habe ich so gemerkt, eigentlich möchte ich wieder lustig sein. Und jetzt im zweiten Lockdown habe ich ein Programm geschrieben für mich, die Wirtin packt aus. Da geht es so darum, wo ich einfach über die Gastronomie reden möchte. Und ich möchte das integrieren in mein Restaurant. Das heißt, es gibt 3 Gänge und in jedem Gang werde ich so eine Art Stand-up-Comedy-Show machen.
Wow. Du hast ja was vorhin noch parallel
genau.
dazu.
Genau, also es ist schon fertig, das Programm. Ehrlich? Ich habe es auch mit einem professionellen Autor geschrieben. Und jetzt mache ich so Clips, die produziere ich auch selber, wo es einfach wirklich so lustige Sachen, auch so Corona-Sachen oder eben einfach Werbung für die schwarze Heidi. Ja. Das mache ich jetzt gerade und das ist auch mit Schauspiel verbunden. Und ab und zu drehe ich so ein paar Tagesrollen. Also ich bin schon noch mit dabei, aber und ich war bei Thomas Gottschalk in der Jury.
Ah, okay.
Ja, da habe ich so als Jodel-Expertin. Ja.
Jenny, wir haben in unserem, beziehungsweise in meinem Podcast immer so wiederkehrende Fragen.
Ja.
Und eine davon ist dein Lieblingsgericht und was wir denn gerne, hast du ein Rezept uns mitgebracht vielleicht, was wir denn, wenn es jetzt hier nicht auf dem Tisch ist oder so, was wir dann auch verlinken können, was unsere Zuhörer vielleicht nachkochen können?
Ja, also was ein sehr einfaches Rezept ist und wo man wirklich Leute beeindrucken kann, ist mit einem Dessert, mit einem Toblerone-Mousse. Also jeder kennt das, Toblerone ist so diese Bergschokolade, die man überall kochen kann. Dann nimmt man einfach 200 Gramm davon und schmelzt es ganz, ganz langsam. Und dann tut man Sahne aufschlagen, ne, auch 200 Gramm und dann, also 200 Milliliter. Und dann tut man das einfach zusammen mischen.
Okay.
Und das ist schon fertig.
Das ist unser Rezept, was wir nach unten verlinken werden. Weitere Frage ist, es gibt in deinem Leben ein, ich weiß, das ändert sich immer, weil man ja auch weiter wächst, ein Lieblingsrestaurant, Lieblingserlebnis im Restaurant?
Ich war über Silvester in Fuerteventura.
Ja.
Und da war so ein Restaurant, das hieß Nummer 9. Und das war mega cool. Da gab es so Meeresfrüchte und die haben so gut gekocht, ja.
Okay.
Ich mag irgendwie kleine Restaurants. Ich mag eine gute Weinkarte. Ich mag kleine Karten, wo es nicht zu viel Sachen gibt. Leute, die sich spezialisieren. Mich schreckt es immer ab, wenn es Burger, Pizza und Nudelgerichte gibt, also so Mischmasch, das mag ich nicht so. Ich mag so
spezielle. Der Trend geht auch dahin, das hat sich auch verändert, das hatte ich letztens auch im Podcast, dass die Restaurants immer spezieller werden. Also das ist ein Restaurant für Burger, ein Restaurant für Pizza und diese Riesenspeisenkarten eigentlich immer mehr zusammenschrumpfen auf das, was können wir eigentlich.
Ja, ne? Und das finde ich super.
Okay.
Ich gehe natürlich auch gerne, ich war in Venedig noch, wo der Lockdown offen war. Ich gehe gerne in, also ich mag den Michelin Guide und dann gucke ich so, also was da so.
Also gehst auch schon Fine Dining gerne essen?
Ja, mega. Ja.
Okay. Was war dein letztes Fine Dining in Berlin, wenn wir in der Sterne-Gastronomie sprechen?
Das war an der Köpenicker Straße. Ein Schweizer.
Ein Schweizer Inhaber, ne?
Ja, ein Schweizer Inhaber.
Ah, ja, kenne ich direkt am Wasser. Das wurde das
auf der anderen Seite da.
Roberts?
Nein.
Nein.
Ja, es fällt mir sicher gleich
der
ein.
Der hat aber auch Michelin-Stern. Ne?
Genau.
Genau, ja. Mir fällt der Name auch nicht gleich. Ich habe gedacht, Roberts oder irgend so ein spezieller Name war es.
Ja, also mir fällt es auf jeden Fall noch ein. Dann Tim Rauer natürlich, war ich auch schon. Ich mag auch das Restaurant Four Seasons. Das hat jetzt noch nicht auf offiziell, aber das war früher in Mitte. Da hieß es Halbmond.
Ja, okay.
Das war auch mega cool. Aber die haben keinen Stern oder so, aber das ist auch Fine Dining. Ja.
Okay. Mhm. Und hast du noch eine schlechte Erinnerung, ohne jetzt zu dissen und einen Namen zu nennen? Oder gibt es sowas für dich, was No-Go ist, wo du sagst, wenn das passiert, dann würde ich am liebsten aufstehen und gehen?
Ja, also wo wir halt auch in Fuerteventura waren, haben die oft die Corona-Regeln nicht befolgt und ich bin da ein bisschen pingelig. Also jetzt okay. Selber als Gastronomin, weißt du, möchte ich jetzt schon irgendwie, dass man halt den Tisch jetzt desinfiziert. Wenn
aber das ist jetzt so aktuell.
Nein, jetzt das ist jetzt aktuell, ja. Das fand ich ein bisschen doof, aber natürlich, wenn das Essen nicht schmeckt, ist es doof. Also ich bin dann immer so traurig, wenn es irgendwie nicht, also ich möchte ja, ich gehe in ein Restaurant, weil ich einfach Spaß haben möchte. Und in der Schweiz, in Engelberg, hatte ich letztens das Ding, also da hatten wir einen mega teuren Wein, also für über 150 Euro die Flasche. Und der hat einfach Zapfen, ne? Und dann kam dann der oberste Chef, der dann auch probiert hat und dann auch gemerkt, dass er Zapfen und.
Über Deutsch übersetzt korkig.
Ja, korkig, ja, genau.
Okay.
Und das war einfach blöd. Und wir haben dann so viele Weine durchprobiert. Alle hatten fast Zapfen. Wir hatten so Pech und das war ein bisschen doof. Weil das Essen war schon da und
aber
die Weine.
Aber haben sie es anstandslos zurückgenommen?
Ja.
Okay, das ist jetzt, da muss ich den Restaurant jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, dafür können die ja dann auch nicht letztendlich irgendwie oder so. Ja.
Doof. Und der letzte Wein, wir haben uns so geschämt, der hatte auch in unseren Augen, vielleicht waren wir auch verrückt, ne? Der hatte auch Zapfen, den haben wir einfach genommen, ne?
Okay.
Aus Mitleid auch zum Gastronom. Das war irgendwie doof und dort hatten wir vorhin die Chinois. Und da waren einige Soßen nicht perfekt. Aber eigentlich, also, weißt du, als Gast kann man ja auch wählen, hat man jetzt einen guten Abend oder nicht. Man kann ja immer irgendwie ein Feedback geben und sagen,
absolut,
hey,
ja.
Also eigentlich kann ich mich fast nicht an so ein ganz schreckliches Ereignis erinnern.
Sehr schön, ja. Du hast ja auch viel Schweizer bei dir zu Gast.
Ja.
Die von, ich habe gesehen, irgendwie den Herrn Fischer, Trainer von Union, der zu dir gerne essen kommt. Und dann habe ich gesehen, auch ein Quereinsteiger in der Gastronomie, aber von dem ich großer Bewunderer bin, weil er wirklich so ein Multitalent ist, der steht bei dir auf dem Tresen, ist Dieter Meier. Ein Foto habt ihr davon auf dem Tresen stehen. Ja, der nicht nur in meinen 70er, 80er Jahren hat er nicht nur unglaublich gute Musik gemacht, sondern produziert Weine, hat Steak-Restaurants etc. War er auch schon bei dir essen? Ja. Super Typ.
Der Dieter hat uns damals, also wo das noch Helvetia Rüschtüber hieß, eigentlich gerettet. Der hatte ein Yellow-Konzert irgendwie in Berlin.
Genau, seine Gruppe hieß Yellow, genau.
Und er hat dann die After-Show-Party bei uns gemacht.
Ah, und es ging natürlich steil. Ne, für
es ging mega steil, ja. Es ging mega steil. Und wir waren überall in der Presse und das war so unser, das war super.
Es ist schön, dass du dafür dann auch ein Foto auf dem Tresen gestellt hast von ihm sozusagen.
Ja, also ich weiß nicht, das Foto haben wir gar nicht mehr auf dem Tresen.
Nee, ich habe es irgendwie im Internet gesehen.
Irgendwie ja. Hatten wir das. Und ich treffe ihn ab und zu noch, also jetzt nicht irgendwie, aber wir laufen uns schon über den Weg so.
Okay, Jenny, dann würde ich jetzt mal zum Abschluss an alle Hörer sagen, wenn ihr schwitzerig essen gehen wollt in Berlin und eine Gastgeberin erleben wollt, die mit bei euch mit voller Liebe am Tisch steht und dementsprechend noch eine modern interpretierte Schweizer Küche haben wollt, dann geht in die Schwarze Heidi, weil da ist mitten im Kiez von Berlin, wo es brodelt etc. Und ich fand es eine super schöne Unterhaltung. Danke dafür, dass du die Zeit genommen hast. Wir stehen hier noch bei Kaffee und Croissants. Corona-Tests liegen vor uns, sind alle negativ. Wir hoffen, dass wir das dann irgendwann mal auch ad acta lehnen. Und wenn alles wieder öffnet, liebe Heidi, dann werden wir uns dann in deinem Laden beim Fondue sehen.
Ja,